Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 5. Dezember und wir starten gemeinsam in die Nikolauswoche. Und am vergangenen Freitag waren die US-Arbeitsmarktdaten, die Daten, die die Märkte einfach bewegt haben, und zwar eher negativ. Es gibt einfach das große Thema Zinssorgen, sind noch nicht ganz vorbei, wobei die Woche ja eine starke Gewinnserie erstmal aussah. Am Ende wurde es jetzt auch ein bisschen schwächer, besonders nach den Noten von Jerome Powell, dem Chef der Notenbank, die eher schwächer ausgefallen sind. Es werden weitere Zinserhöhungen in der USA erfolgen. Das wurde auch erwartet, aber diese werden langsamer vollstatten gezogen werden und somit bedeutet das mehr Planbarkeit und weniger Schmerz für die Aktienmärkte. Jedenfalls wurde das so interpretiert, auch wenn die Kurse ja teilweise die Nasdaq über 4% gestiegen ist. Aber jetzt am vergangenen Freitag zeigen US-Arbeitsmarktdaten, dass doch wahrscheinlich das Thema Inflation noch nicht beendet ist. Muss man sagen, es geht also alles wieder um die Zinspolitik in großen Bereichen. Zunächst einmal gaben die Kurse kräftig nach, muss man sagen, nach den Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag. Aber im Handelsverlauf sind wieder ein bisschen Abstand zu den Tiefständen entstanden. Es wurde also ein bisschen wieder gekauft. Der Dow Jones schloss nur 0,1% fester, aber trotzdem sehr stark. Immer noch in der Schlagweite von 34.500 Punkten. Auch der marktbreite S&P 500 ist weiter über 4.000 Zähler relativ deutlich sogar und nur um 0,1% dann tiefer geschlossen. Und auch die Nasdaq 100 ging nur 0,4% in die Knie, leicht unter 12.000 Punkte. Also alles noch sehr stark, muss man sagen. Es war einfach sehr starke Arbeitsmarktdaten und die Hoffnungen auf eine baldige Zinswende in den USA haben sich wieder einmal durch den anhaltenden sehr starken Daten einen kräftigen Dämpfer erhalten. Das sagen auch die meisten Analysten an der Wall Street. Das liegt einfach daran, dass teilweise jetzt schon eingepreist wird, dass wir Ende nächsten Jahres, also 2023, schon wieder Zinssenkungen sehen werden in den USA. Und das ist doch eher unwahrscheinlich, wobei die Inflation auch immer weiter zurückgehen wird, aber wahrscheinlich nicht so schnell auf 2%, sondern eher erstmal Richtung 4%. Erst recht, wenn China aus ihren Lockdowns rauskommt, das könnte auch einen großen Schub geben. Klar bedeutet das auch wieder steigende Rohstoffkosten, wenn China wieder anfängt zu produzieren als die Werkbank der Welt, aber gleichzeitig auch wieder Lieferketten werden dann wieder benutzt, ausgebaut, können überhaupt genutzt werden. Das wäre ein großer Vorteil für Inflation, günstige Produkte einzukaufen aus China statt woanders. Das wäre alles, was natürlich gegen steigende Inflation sprechen würde. Und Inflation sinkt ja momentan langsam, aber sie sinkt. Und das haben die Märkte ja die letzten Monate gespielt. Deswegen sind ja auch seit Oktober jetzt auch der Bärenmarkt erst einmal vorbei. Über 20% sind die Märkte gelaufen, also unglaublich stark. Gleichzeitig ist der Euro relativ stark. Deswegen, wenn man ein großes Exposure hat zu USA-Aktien, zum US-Dollar, könnte man gemerkt haben, dass man jetzt hier auch ein wenig federn lassen musste oder beziehungsweise der Anstieg im Depot nicht so hoch war, weil der Euro sich einfach wieder erholt hat. Und wenn der Euro stark ist, dann sind auch die US-Aktien zum Beispiel schwächer, wenn die in Euro gehandelt werden. Und andersrum natürlich haben wir es Anfang des Jahres gesehen, da war es ja gut, wo der Euro sehr schwach war und damit auch ein bisschen die Bilanz besser aussah. Nicht nur die Arbeitsmarktdaten, dass sehr viele Jobs geschaffen wurden, was auch gegen eine Rezession spricht, lange Unternehmen auch weiter Leute suchen als produzieren können, scheinbar auch dann das Geld haben, das spricht gegen eine größere Rezession. War auch sehr interessant, dass die Lohnentwicklung weiterhin Druck ausübt, muss man sagen, weil sie direkt dann in die Preisentwicklung sich ausüben wird und damit auch zukünftig Inflation befeuert. Solange diese Sorge hier weitergeht, hat man diese Angst vor dieser Lohnpreisspirale. Wie gesagt, die Löhne steigen, dann müssen Unternehmen ihre Preise erhöhen, um diese Löhne zu zahlen und damit steigen dann wieder die Konsumerpreise. Dann werden die Arbeitnehmer sehen, okay, es steigen wieder die Konsumerpreise, ich kann mir mein Leben nicht mehr leisten, das Essen, das Brot, die Heizung, dann muss ich mehr Lohn fordern, streike ich und so weiter und so fort. Deswegen ist eine Spirale, die nie aufhören kann, wenn sie einmal richtig im Gange ist. Das sollte man wissen. Damit rückt eben diese Zinspause, auf was viele hoffen, weiter nach hinten. Während der Wunsch gar nach einer ersten Zinssenkung noch im nächsten Jahr, wie gesagt, teilweise noch geschätzt wurde, ist das sehr unwahrscheinlich, muss man sagen, außer es passieren jetzt außergewöhnliche Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Krieg oder eine weltweite Pandemie wie Corona, wo dann die Fed einfach ja, reagieren musste und die Zinsen sehr schnell auf Null gesenkt hat, um eine lange, lange tiefe Rezession zu vermeiden. Das muss man auch sagen. Natürlich hat man damit jetzt auch diese Inflation befeuert und auch viele Probleme geschaffen, aber sonst wäre die weltweite Wirtschaft noch stärker zusammengebrochen als Corona, die ein paar Monate, die wirklich die Finanz-, aber auch die Realwirtschaft stark belastet hat. Auch der DAX beendet jetzt eine achtwöchige Gewinnserie, die war ja wirklich sehr lang, ist mal ein Zeichen, 7 bis 8 Wochen, dann bricht die eigentlich meistens immer zusammen, statistisch gesehen. Der DAX hat mit einem leichten Plus noch gestartet, ist dann aber dann schwächer aus dem Handel gegangen. Im Wochenverlauf ein Minus von mageren 0,1%, also nicht der Rede wert, aber damit ist natürlich trotzdem die Gewinnserie beendet. Man muss sagen, der DAX hat sich gut gehalten, 14.529 Punkte. Die alten Industriewerte könnten dieses Jahr, also hier auch Technologiewerte und kleinere Small Caps, deutlich outperformen. Aber auch hier die Realdaten eher schwach. Der deutsche Exportmotor stottert weiter. Nicht nur die Fußballmannschaft hat Probleme, sondern auch die deutsche Wirtschaft. Da kann man ganz klar sehen, negative Impulse, besonders für den DAX, kamen von den Konjunkturdaten, die auch veröffentlicht wurden am Freitag. Und zwar sehen wir da, dass die deutschen Exporte im Oktober um 0,6% zum Vormonat auf 133,5 Milliarden Euro geschrumpft sind. Ökonomen hatten nur mit einem halb so starken Rückgang gerechnet, also war schon sehr deutlich. Die Importe fielen sogar um 3,7% und damit so stark wie seit Januar nicht mehr. Also realwirtschaftlich sieht es nicht gut aus. Auch der Arbeitsmarkt berichtet, belastet den Euro sehr wenig, der fällt immer sehr stark. Aber der Ölpreis fällt wieder weiter zurück. Er ist, wie gesagt, weiter unter 90 Dollar. Ja, bei 85 Dollar bei der Brent-Sorte zum Beispiel und WTI ist sogar unter 80 Dollar gefallen, bei etwa 79 Dollar. Also da sieht man auch, dass hier eine Rezession mit eingepreist wird. Deswegen ist es besonders überraschend, dass die Arbeitsmarktdaten in den USA so stark sind. In Europa sieht es doch einiges schlechter aus. Auch Adidas und so weiter und so fort, Nike, ja, die können natürlich trotzdem die WM vielleicht ein wenig profitieren, aber die Umsätze werden natürlich schwach sein, wenn die deutsche Mannschaft ja eine schon sehr beliebte und kaufstarke Gruppe ist, auch wenn sich die T-Shirts nicht groß allgemein schlecht verkauft haben dieses Mal, aber im Vergleich zu anderen Mannschaften immer noch ganz gut. Aber auch die Umsätze in der letzten WM 2018 in Russland waren auch relativ schwach, muss man sagen. Vielleicht ist es nicht mehr das Geschäft, was es früher einmal war. In den ersten 9 Monaten hat der Adidas den Umsatz im Fußball um 30% gesteigert. Also es war in Russland noch einiges besser, als es jetzt ist. Aber es ist natürlich trotzdem eine schwierige Gemengelage. Allgemein einer der schlechtesten DAX-Werte dieses Jahr ist Adidas. BMW hat hier eine Strategie für Wasserstoffautos angekündigt. Sieht man, dass BMW hier einen ganz anderen Herangehensweise hat, dass nicht alles auf die E-Mobilität setzt, wobei natürlich auch die Wasserstoff mit Batterien zusammen funktioniert als Wasserstoffbatterie. Aber das sei dahingestellt, aber natürlich jetzt nicht alleinig mit Batterie aus Strom, sondern eben Wasserstoff als Antriebsquelle mit nutzt. Das ist interessant, also eine ganz andere Herangehensweise, Technologieoffenheit, wie es oft auch so propagiert wird. Das sehen wir bei anderen Herstellern nicht. Ist die Frage, ob das wirklich ein Erfolgsmodell oder ein Auslaufmodell sein wird in Zukunft. Wir werden das weiter beobachten. VW kauft hier auch weiter KI-Systeme und zur Sprachsteuerung und so weiter zu. Da sieht man einfach, dass VW es eben nicht selbst schafft, eigene Software zu bauen. Das ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt von einem alten Industriewert-Konglomerat, was sich auf seine Erfolge ausgeruht hat und eben nicht in die Digitalisierung investiert hat, selbst Software zu bauen. Sie haben es ja versucht und sind damit doch großteils gescheitert und haben jetzt hier noch weitere Software und zwar von der Firma Paragon Semfox eingekauft, die bei den KI-Themen relativ bekannt ist. Muss man sagen. Gibt auch gute Nachrichten für Anleger, zum Beispiel Dividendensaison sieht ja sehr gut aus. Allgemein haben wir sehr starken Umsatz- und Gewinnanstieg im Durchschnitt, nur bestimmte Firmen hat es halt sehr stark getroffen. Bei der Führungsgremium des Autoindustriezulieferers, zum Beispiel Stabilius, da gibt es eine Dividendenerhöhung, das ist sehr interessant. Das lockt also ein paar Anleger an, ein kleiner Nebenwert. Bei der CW-Stiftung, also bei CW Fotobuch, ja sehr bekannt, die ja sehr gerne auch zu Weihnachten gekauft werden, gibt es weiter sehr viel Streit, auch ein zermürbender Führungsstreit, wobei die Aktie in der Vergangenheit eigentlich immer wirklich gut gelaufen ist, was ein Dauerläufer, einer, der oft gar nicht so berücksichtigt wurde, hat einen sehr schönen Chart gehabt, vor, wenn wir uns mal 10 Jahre angucken, hat bei 30 Euro gestartet, haben wir Dividenden ausgezahlt, also auch eine Art Software-Technologie-Unternehmen mit Transformationsgeist und sind immer gut gestiegen, sind in den letzten Wochen auch seit 2021 stark unter Druck geraten, auch in diesem Jahr eine sehr maue Performance, wenn wir auf Jahressicht gucken. Ja, dann schon deutliche Minus. Es konnten sich wieder erholen im Oktober mit allen Werten zusammen. Und wie gesagt, jetzt ist die Jahreszeit, wo CeWe eigentlich ein sehr starkes Geschäft haben wird mit Fotobüchern, mit Kalendern und so weiter und so fort. Aber dieser Führungsstreit, das setzt halt die Aktie trotz der starken Erholung der letzten Monate ein bisschen unter Druck. Und das ist ein kleiner negativer Punkt. Sonst eigentlich ein sehr, ja, jetzt kein aufregender Wert, aber wirklich, wenn man es mal anguckt, Langverlauf, einer der besseren deutschen Werte, die man sich hier vielleicht angucken könnte. Credit Suisse, großes Thema, fließen wieder Kundengeld dazu. Das ist natürlich ein gutes Thema, weil ein bisschen Vertrauen zugeraten ist. Trotzdem immer noch ein großes Risikothema. Von Anfang Oktober bis Mitte November haben die Unsicherheiten über die Verfassung dieser Schweizer Instituts zu Abflüssen von netto 84 Milliarden Franken oder 6% des Gesamtbestandes geführt. Also schon deutlich sehr krisengeplagt. Das ist die Deutsche Bank 2.0, könnte man sagen, in vielen Bereichen. Aber der Abzug von Kundengeld, der konnte jetzt also scheinbar erst einmal gestoppt werden. Die Frage, wie lange das geht. Credit Suisse wackelt auf jeden Fall sehr stark. Das könnte auch zu neuen Belastungen vielleicht erst auch im nächsten Jahr führen. Dann haben wir das Thema Tesla mal wieder mit dabei. Und zwar geht es darum, dass Tesla Schwerlastwagen, also LKWs, wie es bei uns heißt, an PepsiCo ausgeliefert werden. Der erste ist also ausgeliefert worden. Das ist schon ein sehr, ist ein Meilenstein, dass viele gesagt haben, batteriebetriebene LKWs sind einfach nicht lohnenswert, wird es nie geben und so weiter und so fort. Aber die gibt es jetzt. Autobahnemissionen werden dann klar reduziert und auch bei Leistungssicherheit sind sie teilweise auch Lastwagen überlegen, übertroffen. Aber auch nur teilweise ist jetzt auch noch die letzte Lösung. Muss sagen, ja, Tesla-Aktie natürlich die letzten Monate stark unter Druck geraten, auf Jahressicht ca. 60% im Minus. Auch die Erholung in den letzten Monaten, wo die anderen Aktien seit Oktober sehr stark gelaufen sind, bei Tesla nicht so der Fall. Das liegt natürlich daran, dass in den letzten Monaten das Thema Twitter ganz groß war. Und Twitter, wissen wir alle, dass das natürlich auch den Fokus von Tesla ein bisschen wegnimmt und auch die Kapazitäten nicht nur von Elon Musk, sondern auch von seinen Arbeitnehmern, die teilweise Tesla ja Twitter aushelfen, die Programmierer, dass das natürlich auch eine Belastung ist. Das sollte man nicht dahinstellen lassen, aber Twitter funktioniert auch mit weniger als 50% der Arbeitskräfte, teilweise sind noch mehr Leute gegangen. Das ist doch sehr interessant, das sehen es auch für Softwareunternehmen, dass man auch beide gut wirtschaften kann. Wahrscheinlich ist jetzt Twitter rein bewertungsmäßig, wenn es um den Cashflow geht, viel besser aufgestellt, weil sie viel, viel Personalkosten jetzt sparen, was ein großer Teil der ganzen Kosten ist, weil Softwarekonzerne sind ja prinzipiell so profitabel, weil sie auch eine immer hohe Marge haben und so geringe Kosten eigentlich, um das zu betreiben. Aber es ist bei vielen Unternehmen, es hat auch Alphabet, Google gesagt, ja, man hat zu viele Leute einfach geheiert, es wurden so viele Leute angestellt, die teilweise keine richtige Beschäftigung haben, die ihre eigene Agenda durchbringen, wenn das um das Woke-Thema geht, wenn es um Kulturkämpfe geht in Amerika, aber auch in Europa ist das ein Thema, wo es nur geht, dass man sich alles gut fühlt, dass die HR-Abteilung immer weiter ausgebaut wird und so weiter und fort. Aber nichts geht wirklich dahin, wo Mehrwert geschaffen wird, wo Geld verdient wird, wo Geld distribuiert wird für die Stakeholders, für die Aktionäre. Das wurde vernachlässigt, muss man sagen, von den großen Tech-Unternehmen. Da muss eigentlich überall jedenfalls ein Stopp, aber auch eine Neuevaluierung stattfinden, weil man braucht nicht so viele Mitarbeiter. Das ist ja der Reiz an der Technologie. Sie soll ja automatisieren, sie soll ja das Leben vereinfachen, soll Mehrwert bringen, sie soll optimieren. Und wenn man das macht, das heißt im Endeffekt weniger Arbeitszeit und oder weniger Arbeiter auch allgemein. Und das wird auch die Zukunft werden, ob man es will oder nicht. Das ist eher was Positives, wenn dann kommt irgendwann die 25-Stunden-Woche, wie es letztens die Jusos auf ihrem Parteitag ja angekündigt haben oder ihrer Versammlung. Und das lag nämlich auch darin, erstmal, ja, 25-Stunden-Woche hört sich erstmal gut an. Und sie begründen das, ja, wir werden diese 25-Stunden-Woche kriegen und haben, wenn die Produktivität weiter steigt. Und so war es ja auch immer. Wenn die Produktivität steigt, wir sehen, wenn wir uns angucken, die letzten Jahrhunderte, die Arbeitszeit ist immer weiter gesunken, besonders in den letzten Jahrzehnten, weil natürlich dann Software, Technologien viele Sachen an uns abgenommen haben, automatisiert haben, weniger Arbeitszeit überhaupt vonnöten war, um die Arbeit zu verrichten. Gleichzeitig hatten wir auch einen sehr großen Bevölkerungsboom, wo man auch viele Sachen, sag ich mal, an mehrere Köpfen verteilen konnte. Da kam also viel dazu. Klar, jetzt haben wir gerade das Thema Arbeitnehmerlosigkeit. Manche Berufszweige suchen händeringend nach Arbeitnehmern und finden keine. Und das kann natürlich auch ein Thema sein, dass man erstmal mehr Belastung hat, dass man auch mehr als 40 Stunden arbeitet. Der Trend geht Richtung weniger arbeiten. Das liegt daran, kann man es nur leisten, wenn sich die Produktivität steigt. Das wird natürlich erstmal dauern, bis wir 25-Stunden-Wochen haben werden. Das wird eher ein Thema sein für die nächsten Jahrzehnte. Aber prinzipiell wird es in eine Richtung so kommen können. Ist ja immer noch freiwilliger Basis. Man kann natürlich auch immer mehr arbeiten. Die Frage ist, ob man die gleiche Produktivität erreichen kann für die Kosten, wie es zum Beispiel ein KI-System schaffen kann. Ein anderes Thema ist der Ölpreis. Wir haben gerade über Ölpreis geredet. Der ist ja schon zurückgegangen und die EU-Staaten wollen jetzt auch noch einen Preisdeckel auf russisches Öl verhängen und waren sich jetzt einig, wie hoch das sein soll. Und zwar ist es niedriger, als es erstmal spekuliert wurde. Und zwar haben sie jetzt auf einen Preisdeckel von $60 pro Barrel geeinigt. Damit wird die EU Russland die Finanzierung des Krieges in der Ukraine. Also EU-Staaten geht es ja darum, es geht nicht hier um die G7. Die ja auch sowas mal verabschieden wollten, da wäre dieser Preis wahrscheinlich höher gewesen. Die EU ist natürlich wieder hier ein sehr Vorreiter in vielen Bereichen, wenn es um Sanktionen geht. Und das soll auch den Krieg in der Ukraine erschweren, jedenfalls finanziell noch unlukrativer machen. Jeder Krieg ist extrem unlukrativ, muss man sagen, nur die ersten Monate sind vielleicht irgendwie plus minus null. Und dann, umso länger es geht, umso teurer wird es natürlich für beide Seiten, aber besonders auch für den, der in der Offensive steht. Ein formeller Beschluss steht aber noch aus, wird aber auch bald kommen. Also momentan muss man sagen, wird sowieso der Preis, Edgar, umgerechnet 57 Euro pro, also ein Barrel sind ja 159 Liter, würden dann bis zu 9 Euro unter dem jüngsten Marktpreis für russisches Rohöl der Sorte Ural. Also wir reden immer von WTI und Brent, das sind die Sorten, die man so handeln kann. Der Uralölpreis ist eher eine Nische und der liegt also auch etwa in diesem Bereich. Es wird den Plänen zufolge auch ab den kommenden nächsten Montag wahrscheinlich gelten, wenn dann hier erstmal der Beschluss erfolgt. Mal sehen, ob das noch kommt. Regelmäßige Überprüfung des Preises muss dann angepasst werden. Ja, im Endeffekt verknappt man wieder nur sein. Man importiert ja immer noch russisches Gas, darf man nicht vergessen, und auch Öl. Und jetzt will man also versuchen, den Preis dort zu deckeln und gleichzeitig weiter Öl zu beziehen. Da muss Russland, ja, das kann funktionieren, weil Russland auch wirtschaftlich sehr stark angeschlagen ist. Ob sie darauf wirklich verzichten können, das ist eher fraglich. Aus einem längeren Hebel sind sie dort auch nicht, aber es schadet auf jeden Fall auch, wenn es um die Angebotserweiterung geht und damit auch dann die Preise weiter hoch bleiben. Auch in Europa sehe ich die Inflation hier viel schwächer, weil das wird auch noch ein Thema heute sein, wie wird die Geldpolitik aussehen, wie hoch können denn Zinsen steigen, hoch müssen Zinsen steigen, damit auch die Inflationserwartungen zurückgehen. Was in den USA hier geschieht, das sieht ganz gut aus. Das Recht, wenn es auch um Rohstoffe geht in Europa, sieht es eher schwieriger in der Zukunft aus, weil Amerika uns auch sehr teuer ja die Rohstoffe weiterverkauft, so viel zu Verbündeten auch. Ja, Societe Generale hat eine Studie veröffentlicht, das ist ganz interessant, weil wir letztens auch über Anleihen geredet haben, dass Anleihen ganz oft von vielen Privatanlegern vernachlässigt werden. Wir alle wollen nur ETF machen, was prinzipiell auch gut ist, auch in den letzten Jahrzehnten auch immer relativ gut funktioniert hat. Ich muss aber sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten, besonders US-Staatsanleihen sind interessant, meiner Meinung nach, die man sich genauer mal angucken könnte. In manchen Bereichen, besonders die langläufigen, sind für ein stabiles Portfolio eigentlich wirklich notwendig. Und dann gibt es aber noch Unternehmensanleihen und nach einem sehr schlechten Jahr 2022 für alle Anleihen, aber natürlich auch für alle Aktien und Bonds, das war eines der schlechtesten Jahre aller Zeiten für diese beiden Assets. Normalerweise läuft ja dieses 60-40 Portfolio, wie es ja oft gemacht wird, also 60% Aktien, 40% Anleihen, teilweise auch 80-20, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Statistisch gesehen sehr gut, auch Rohstoffe machen die zum Beispiel nicht besser, sind also ganz gut aufgestellt. Und jetzt hat die Societe Generale mal hier einen Bericht vorgestellt, wie sieht es dort aus. Ja, es wird also interessant sein, auch Bundesanleihen sind gar nicht mal so interessant. Die Bundesanleihen würden sich von den US-Staatsanleihen abkoppeln und die Rendite 10-jähriger deutscher Papiere werden im ersten Quartal 23 bis auf 2,5% darüber hinaus steigen. Das wäre für Deutschland sehr viel. Das heißt, es macht richtig was aus, wenn wir immer mehr Geld für viele sehr, ja, nicht so sinnvolle Projekte in Deutschland ausgeben. Es wird sehr, sehr teuer. Das hat Christian Lindner schon gesagt, auch der Finanzminister von der FDP, dass es früher anders war, dass wir jetzt sehr viel Geld zahlen müssen, um uns Geld zu leihen für die Bundeswehr, aber auch für andere Projekte, die teilweise eben nicht so sinnvoll sind, für 9 Millionen, für Unterstützung von Schlepperdiensten, zum Beispiel im Mittelmeer wird gezahlt. Das sind natürlich 9 Millionen verglichen mit Milliarden. relativ Peanuts, aber trotzdem sind das alles so Sachen. Ein kleines Beispiel von vielen NGOs, die ja in Deutschland und weltweit sehr gut alimentiert werden. Und das sind Projekte, die auf den Haushalt weiter lasten werden, weil die Zinskosten mit dazukommen. Und das wird auch bei einer Schuldenbremse-Einhaltung weiter den deutschen Staat und damit auch dann besonders das Sozialsystem in Deutschland weiter schwächen oder jedenfalls auch keine Möglichkeiten gibt, die auszubauen. Sollte man auch überlegen, ob man kurzfristig oder langfristig denkt als Regierung. Wobei das im ganzen System angelegt ist, kurzfristig zu denken innerhalb von 4 Jahren. Kommen wir zu Unternehmensanleihen. Momentan ganz interessant bewertet, haben teilweise Unternehmensanleihen zwischen 5 und 6% von sicheren Unternehmen, Unternehmen im Stock 600 zum Beispiel, langfristig Vergleich immer noch sehr niedrig teilweise bewertet, Dividendenrendite im Schnitt 3,5% ist relativ üppig, wenn man das damit vergleichen für den DAX, prognostiziert man hier einen moderaten Anstieg auf 15.000 Punkte, auch für das Ende 2023, das wäre also eine Minimalrendite, momentan haben wir ja 14.500 Punkte und auch auf eine weitere Aufwärtsbewegung auf 16.000, 17.000 Punkte soll Ende 24 und 25 erfolgen, jedenfalls nach diesem Bericht. Aber auch Unternehmensanleihen, wie gesagt, nicht unterschätzen. Es wurde hier nochmal betont, dass man hier nicht alles auf Indizes von Aktien setzen sollte, auch wenn es um die Verengung der Spreads geht. Ganz interessant hier nachzulesen, einfach mal hier kurz zusammenzufassen. Auch die Primärmarkttätigkeiten auf der Aktienseite haben 2020 eben ja stark gelitten, wissen wir ja. Aber besonders auch in anderen Gebieten im Nahen Osten und in Afrika wird es auf 55% runtergegangen, zurückgegangen, Investmentvolumen durch die Kursverluste auch großteils und weil Gelder abgezogen wurden. Für 23 sei eine deutliche Belebung von rund 180 Milliarden zu erwarten. Das heißt also 23 stehen wir etwa wieder so da wie 21, weil Unsicherheiten wieder deutlich abnehmen könnten. Das sagt jedenfalls hier die Sozi General. Der Börsengang der Vorschlaggeber, ein Highlight wurde hier nochmal bezeichnet, auch wirklich ein Home Run, auch für VW, die Equity Story, habe gestimmt und auch die Bewertung sei nicht überzogen gewesen und Porsche war hier eine der Lichtblicke des Jahres 2022, das sagt jedenfalls die Sozi General und das muss man sagen, ja, Porsche, wirklich Chapeau, 107 Euro ist irgendwie um die 80 Euro an die Börse gegangen, wirklich sehr starke Entwicklung in den schwierigen Zeiten und noch in der Branche, die im Umbruch ja mehr als alle anderen besteht. Und damit verglichen mit Ferrari immer noch eine ganz gute Bewertung. Ganz interessant. Wen hat zum Beispiel sehr schwer erwischt dieses Jahr? Und zwar das Geschäft mit Alternativen. Und zwar mit Alternativen für Nahrungsprodukte, für Nahrungsmittel. Und zwar für Fleisch, Milch und auch Co. Das kann man auch in der Börse sehen. Besonders bei den vegetarischen Alternativen zu Fleisch, Milch und Käse ist ja ganz oft, besonders 2020, aber auch 2021, wie beim Cannabis damals, ein extremer Hype gewesen. Bei Cannabis sehen wir ja momentan in den USA ja viel Bewegung, aber auch in Deutschland soll ja zum Beispiel der private Konsum legalisiert werden. Und dann, das war ein Hype-Thema, natürlich Lithium, ein ganz großes Hype-Thema, Spekulationsthema. Das war immer sehr beliebt, aber natürlich auch das Geschäft der Zukunft mit vegetarischer und veganer Alternativernährung. Noch bekannte Namen, besonders Beyond Meat, aber auch Oatly sind an der Börse unter die Räder gekommen. Der Markt ist also nicht ganz zufrieden. Einige Stars sind einfach im freien Fall, muss man sagen. Allen Wachstumshoffnungen zum Trotz, weil der Markt soll wachsen. Nämlich nach PwC, also der größte der Big Four Consultant Unternehmen, schätzt das Marktvolumen für vegetarische und auch vegane Ersatzprodukte in Deutschland für 2021 hat sie damals auch 2 Milliarden prognostiziert und der deutsche Markt bis 2030 auf rund 10 Milliarden, also würde man sich hier verfünffachen etwa, es ist schon sehr stark für den Zeitraum. Dabei läge das jährliche Wachstum fast viermal so hoch wie das des deutschen Lebensmitteleinzelhandels im Zeitraum 2016 bis 2021. Also prinzipiell schon eine Wachstumsbranche, trotzdem wie gesagt Probleme. Beyond Meat hat nach schwachen Quartalszahlen auch angekündigt, etwa 20% ihrer Mitarbeiter zu entlassen. Auch im dritten Quartal 2022 verbuchte Beyond Meat einen Nettoverlust von fast 102 Milliarden Dollar. Die Nettoumsätze schrumpften sogar auf nur noch gut 82 Milliarden Dollar. Das heißt, muss man überlegen, also man kauft, sage ich mal, von Beyond Meat. Eigentlich müssten sie versuchen, dass die Leute weniger Beyond Meat kaufen, was sie ja scheinbar tun, weil, außer je nachdem, wie hoch ihre Fixkosten sind, 102 Milliarden Dollar kostet das Beyond Meat im Quartal. Ja, das muss man sich mal überlegen, ein Nettoverlust im Quartal. Und gegenüber haben wir nette Umsätze von 82 Milliarden. Das heißt, für jeden Dollar Umsatz, ja, der kostet einfach 1,2 Dollar Beyond Meat, sie machen ja damit Verlust, massiv Verlust. Unglaublich. In vielen Jahren, wenn es stark wachsen würde, dann wird das sich mit den Verlusten irgendwann wieder ausgleichen. Das ist aber nicht der Fall. Also ja, der einzige Börsenstar ist an der Nasdaq sehr stark abgerauscht. Er hatte damals einen Ausgabepreis von $25, war teilweise weit über $100, Richtung $150 unterwegs. Und auch den ersten Handelskurs hatte er damals bei etwa $50 ist er gestiegen, hat sich fast verdoppelt. Genau, sein $56 war damals der höchste Anstieg an den einen Tag, wo der Börsen-IPO war. Aber muss sagen, wirklich sehr schwach momentan bei $12 und bei OTC sieht es nicht besser aus. Genau das gleiche Problem, Produktionskosten sind zu hoch, die Rohstoffkosten sind einfach zu hoch. Klar, Fleisch ist teurer geworden, Milch hat sich relativ gut gehalten, muss man sagen. Man hatte, früher war es natürlich quasi günstiger, hat man Milch bekommen für 60-70 Cent in der Art. Jetzt kostet es 1 Euro oder ein bisschen mehr Biomilch, 1,50 und so weiter. Also immer noch alles sehr erschwinglich, wenn man es mit OT vergleicht, da kostet das meiste 2 Euro und mehr und da ist es schon schwieriger, wirklich die breite Massen zu erreichen und das auch noch profitabel zu machen. Als kleines Randthema. Gucken wir uns mal die Zinsen an, ja, das große Thema, wie weit können die Zinsen in Europa besonders steigen, weil wir haben ja eine Inflation, die viel hartnäckiger sein wird als in Amerika, deswegen finde ich den europäischen Aktienmarkt immer noch unattraktiv, auch wenn immer mehr Analystenhäuser ja sagen, dass das ja also nächstes Jahr wird das Jahr für europäische Aktien. Das haben sie auch schon 2014 gesagt, das haben sie auch 2018 gesagt. Und das war nie der Fall. Europäische Aktien konnten extrem selten amerikanische zum Beispiel outperformen. Auch andere Regionen laufen besser, wenn man das jetzt nur auf ja, Regionen, Landesgrenzen jetzt bezieht. Ja, wie sieht es momentan aus? Wir stehen momentan bei einem Niveau von 2 Prozentpunkten als Leitzins, die hier die Geldbanken, die Notenbanken festgesetzt haben. Der Einlagesatz der Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommt derweil 1,5% und deswegen, das Wichtige, der Einlagezins, das heißt, das bekommen die Notenbanken, das scheint die Geldhäuser kriegen das. 1,5%, free money, das ist sicher, weil die EZB ja der Herrscher auch über den Euro ist, den Euro disputiert. Das heißt, die EZB kann so leicht gar nicht pleite gehen, weil sie selbst ihre eigene Währung herstellt und jederzeit die Geldmenge erweitern kann, jedenfalls kurzfristig. Deswegen ist dieser 1,5% Einlagezins, der ist sicher. Deswegen legen jetzt die ganz viele Banken, Geldhäuser richtig viel Geld in dieses sichere Produkt ein. 1,5% ist nicht die Welt, aber wenn man über 100 Milliarden anlegt, ist 1,5% doch über Nacht auch nicht schlecht. Besonders darum mussten ja früher ja auch über Nacht ihr Geld eh einlagern bei der EZB und haben minus 0,5%. Sie mussten also Geld zahlen, Einlagezins, noch vor einem Jahr. Also diese Zinswende in dem Tempo ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen, und bringt auch große Umstrukturierungen einher. In Banken ist es oft so, sie kriegen wieder durch Zinsen Geld. Das gleicht aber noch nicht die oder gerade so oft die Bewertungsverluste an Firmenmobilien, für Aktien, für andere Geschäfte, die teilweise eingebrochen sind. Die Vermittlungen von Geschäftsgebühren, Vermögensverwaltung ist ja auch immer ein Thema. Das richtet sich immer daran, die Performancegebühr, die Managementgebühr und so weiter und so fort an den Kurs der Anleihen, der Kurs der Aktien, der Fonds und so weiter und so fort. Wenn die sinken, dann sinken ja dort auch die Einnahmen. Das sehen wir auch bei BlackRock zum Beispiel, die da auch Probleme haben oder ein bisschen unter Druck geraten sind oder immer sehr mit dem Beta laufen vom Aktienmarkt. Jedenfalls hier 1,5% kann man sich merken. Das ist also das, was die Banken bekommen. Und wie viel geben die Banken weiter? Wir sehen jetzt Deutsche Bank, wir sehen das bei der ING und so, bei vielen Banken, sie bieten jetzt wieder Zinssätze an, Festzinssätze. Und der Festzinssatz wird bei den meisten Banken zwischen 0,75 und 1% gehandelt, bei seriösen Banken teilweise noch ein wenig mehr. Aber mehr als 1,5% kann es hier im europäischen Raum nicht geben. Das ist wichtig. Also wenn man irgendein Angebot sieht bei 1,5%, da würden die Banken ja gar nichts verdienen, Finger weglassen. Damit wird ja darauf spekuliert wahrscheinlich, dass die Zinsen weiter steigen werden. Das ist auch wahrscheinlich. Deswegen wollen viele jetzt auch Festzinsen vereinbaren, die eben nicht variabel sind, dass man nicht mehr profitiert, wenn die Zinsen weiter steigen sollte. Das sollte man also auch nicht machen. Man kann also ruhig variablen Zinssatz nehmen, weil die Zinsen wahrscheinlich so schnell erstmal nicht sinken werden. Das wäre also interessant. Das wäre auch ein Zeichen, ob ein Angebot seriös ist. Sollte also nicht zu wenig Festzins anbieten. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Bargeld, möchte das nicht investieren, möchte das sicher haben, aber ich möchte trotzdem ein wenig Geld dazu verdienen, dann geht das also hier momentan mit Tagesgeldkonten oder besonders mit Festzinskonten. Da sehen wir das also jetzt nur mal als Privatverbraucher. Der nächste Zinsschritt soll am 15. Dezember dann erfolgen. Das wäre das dritte Mal in Folge, dass eine Zinserhöhung erfolgt. Und es wird am Anfang wurde noch 75 Basispunkte der Fall sein soll. Also 0,75%, aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Momentan erwarten Analysten nur einen Schritt um 50 Basispunkte, also um 0,5%. Das wäre dann also bei einem Zinsniveau von 2,5% bei den Leitzinsen und Einlagesatz wahrscheinlich dann bei 2%. Nicht nur die Konjunkturaussichten werden davon wesentlich beeinflusst. Der Leitzins ist auch eine wichtige Grundlage für die Rendite verzinslicher Anlagen, weil alle Anlagen, Staatsanleihen, aber auch Aktien laufen gegen Leitzins, beziehungsweise, wie gesagt, das Risiko muss natürlich abgezinst werden. Dann läuft also immer im Vergleich, was ist die risikoloste Anlagemöglichkeit? Das sind Staatsanleihen, das sind natürlich fest verzinsliche Anleihen, Tagesgeld und so weiter und so fort. Und dagegen müssen Aktien performen. Das heißt, wenn man davor 7% hatte, müssen sie also eigentlich 9% machen, damit sie genauso attraktiv sind noch wie vor einem Jahr. Während klar ist, dass das Zielniveau vor allem auch von den weiteren Inflationsentwicklungen bestimmt werden, und das sieht wie gesagt nicht gut aus, sieht man aber langsam doch erste Anhaltspunkte für den weiteren Zinskurs der EZB. Christine Lagarde, die Chefin der EZB, hat zuletzt wieder betont, dass der Geldpolitische Rat seine Entscheidung von den Datenlagen abhängig machen wird und von Sitzung zu Sitzung entscheidet, also wie die Fed also hier variabel bleiben möchte. Aber das neutrale Zinsniveau ist noch nicht am Ende. Das muss man hier sehen. Das neutrale Zinsniveau ist immer die Frage, was das ist. Das ist eigentlich die mittelfristige Inflation, sollte das neutrale Zinsniveau darstellen. Jetzt haben wir natürlich Sondereffekte. Kann man jetzt nicht sagen, okay, das ist der Durchschnitt der letzten Monate und Jahre. Wir haben jetzt dieses letzten 12 Monate ja nicht nur 10% Inflation gehabt, sondern eher im Durchschnitt weniger, wahrscheinlich eher 7%. Aber so hoch werden, die kann man die Zinsen wahrscheinlich gar nicht anheben. Aber wahrscheinlich kommt die Inflation ja auch ein wenig runter. Ist die Frage, wo sie sich festbeißen wird. Auch eine Rezession wird in Kauf genommen. Da sagt sie ganz klar, mittlerweile diskutieren viele Geldpolitiker, besonders auch EZB, weniger darüber, ob eine Rezession verhindert werden kann. Die Rezession in Europa ist ausgemachte Sache, sondern eher darüber, wie sehr ein moderater Abschwung dabei helfen kann, also an sich eine kontrollierte Rezession, die auszufallende Teuerung in den Griff zu kriegen. Wie aus dem Protokoll der letzten Ratssitzung, kann man es nachlesen, am Ende Oktober hervorgeht, neigt der Rat eben dazu, im Fall einer moderaten Rezession die geldpolitische Straffung weiter fortzuführen. Also das ist natürlich auch massiv in der Rezession. Da ist einfach Zeit, die Zinsen zu senken. Das Problem ist, wir haben viel zu lange die Zinsen niedrig gelassen. Die hätten viel, viel früher steigen müssen. Ganz, ganz schnell in so einer Boomphase, wo alle Geld geschenkt bekommen haben vom Government in der Corona-Krise und haben gedacht, das wäre normal. Und da sehen wir, was die Konsequenzen daraus sind. Die Straffung muss schnell erfolgen, weil man sinkt in einer Rezession, senkt man die Zinsen und gibt mehr Geld. Das ist der Sinn von den Notenbanken in der Rezession und besonders dann zu gucken, dass eine Rezession nicht zu einer Depression wird und dort einzugreifen. Das ist die Aufgabe. Soll nicht 0% kostenloses Geld zur Verfügung stellen, wenn die Wirtschaft boomt. Das war einfach eine ganz falsche Einschätzung aller Notenbanken, besonders von der Fed, weil man gedacht hat, dass die doch die kompetentesten wären. Das sind sie aber nicht gewesen und die ganzen anderen Notenbanken folgen ihr ja auch in vielen Bereichen. Ganz großer Fehler, wenn man zu stark hier rein Zinserhöhungen macht, also die Wirtschaft noch stärker schwächt, wobei sie in der Rezession sind, wobei der Umsatz zurückgeht und dann der Gewinn, irgendwann die Aufträge, dann wäre das doch sehr fatal. Wie gesagt, der einzige Tropfen ist, dass der Preisdruck großteils aus den Energiemärkten ja kommt, das muss man sagen, und dass die Energiepreise in letzter Zeit zurückgegangen sind, aber jetzt natürlich auch durch den Winter wieder gefragter sind, aber die alten Hochs sind noch nicht erreicht. Das heißt, man hat ein wenig Entlastung auf einem sehr hohen Niveau. Trotzdem immer noch haben sich die Preise im Durchschnitt vier- bis verfünffacht im Energiemarkt, jedenfalls in Deutschland. Das ist doch noch sehr krass. Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns, da muss man sehr tapfer sein in Europa, gucken, wie wir hier rauskommen. Man muss ja auch versuchen, alle Länder mitzunehmen und auch diese beschleunigte Geldentwertung, auch ein Vertrauensverlust, das ist ja das größte Thema, wenn das Vertrauen verloren geht in die eigene Währung, in die eigene Institution, in Europa, das könnten viele Dominoeffekte auslösen. Im geldpolitischen Jargon lautet daher ein wesentliches Ziel immer der Währungshüter, die langfristige Inflationserwartungen zu verankern. Und das ist das Thema und ihr mittelfristiger EZB-Ziel ist ja eine Inflationsrate von 2%. Mittelfristig heißt eben nicht kurzfristig. Kurzfristig können wir weiter hohe Zinsen, Inflation haben, wahrscheinlich eher Richtung 5 und 6%. So müssen wir einfach nur von diesen zweistelligen Inflationsraten erst einmal runterkommen. Und dafür muss die EZB die Inflationserwartungen senken und das kann sie eben nur tun. Das einzige Mittel, was sie haben, ist die Geldpolitik, die geldpolitische Stimmung. Die Konditionen, also hier, wie man die Bankeinlagen zum Beispiel sind, wenn die Banken damit Geld verdienen, ist es ja für die Banken viel attraktiver, das Geld mit EZB zu lagern, sicher zu lagern, als zum Beispiel an Krediten zu geben. Und wenn sie Kredite geben wollen, für private Zwecke, für zum Beispiel auch Baufinanzierungen, Baukredite, dann lohnt sich das ja für die Bank nur, wenn sie einen höheren Zinssatz nehmen, weil dieser dann abgezinst wird, verglichen zu dem sicheren Zins, den sie ja bekommen würden, wenn sie das Geld bei der EZB lagern, den Einlagezins. Und deswegen steigen auch jetzt die Kosten für Kredite, aber auch für die Bauzinsen und so weiter und so fort. Das hängt also da alles zusammen, ergibt auch ökonomisch gesehen alles einen Sinn. Die meisten Befragten gehen jetzt bei einem Leitzinsniveau von etwa 3% aus im kommenden Jahr. Wahrscheinlich werden jetzt nochmal eine Zinserhöhung sehen, dann im kommenden Jahr etwa 3 bis 3,5%. Und das ist dann wirklich das Höchste, was wir in Europa sehen. Mal gucken, ob das so kommen wird. Sehr interessante Geschichten, muss man sagen, in vielen Bereiche. Das haben wir in diesem Bereich, ja. Dann kommen wir noch zu Wirtschaftsdaten der Woche. Was steht denn hier an? Und zwar relativ wenig. Wenn wir mal gucken. This week, next week. Was haben wir hier? Ist jetzt die Weihnachtszeit immer wirklich wenig. Machen kurz mal den Filter rein, nur die wichtigsten Wirtschaftsdaten uns genauer anzugucken. Und kann ich nur jedem empfehlen, wenn es darum geht, investing.com ist meiner Meinung nach die beste Seite. Viele gucken MarketWatch an, Yahoo Finance. Das sind auch alles seriöse Seiten auf jeden Fall. Google hat ihren Finanzbereich besser aufgestellt. Seeking Alpha, ja, das ist mehr so für selbstgeschriebene Analysten, die teilweise ja auch mehr Publikumsverkehr sind. Aber investing.com eigentlich eine wirklich gut gemachte Seite. Gucken wir mal hier drauf, was sind die Wirtschaftsthemen der Woche, was wird veröffentlicht. Wir haben die Rede von EZB-Präsidenten Lagarde, dann haben wir ein paar Wirtschaftsdaten aus England, aus der USA, Großbritannien, also ja, das geht aber nur darum, wie sind die Manufacturing-Index-Werte gelaufen. Das ist also am Montag das Thema, am Dienstag haben wir kurz den Energieausblick in Amerika, so interessant sind Energie-Independence, ein großes Thema. In Indien haben wir die Zinsentscheidung. Es wird erwartet, dass die Zinsen weiter steigen sollen. Momentan sind sie etwa bei 6-7%. Mal gucken, wie es dort aussehen wird. Wir sehen auch das Bruttoinlandsproduktwachstum in Australien. Es wird auch erwartet, dass es steigen soll, aber auch eher schwächer. Dann haben wir die Bank of Kanada am Mittwoch mit ihrer Zinsentscheidung. Die haben schon Zinsen von 4,25%, das ist sogar stärker als die USA bis jetzt. Und wir bekommen Einblick in die Rohöllagerbestände in Amerika. Auch das Bruttoinlandsproduktwachstum im dritten Quartal von Japan wird erwartet, dass es auch hier zum Beispiel weiter sinkt. Japan momentan in einer schwierigen Lage, weil sie auch einen großen Handelspartner mit China vor der eigenen Haustür haben, der ja selbst gerade immer noch weiter Probleme hat, aber womöglich ja bald seine No-Covid-Regeln lockern könnte, weil man das schon oft gehört hat. Und bis jetzt war man immer erstaunt, wie lange dieser Prozess dauern kann. Die USA haben ja dann die Arbeitslosenhilfen werden dann veröffentlicht. Das wird nicht so interessant sein, besonders aber am Freitag ist der Price Producer Index das Thema für November. Das heißt, die Erzeugerpreise, wenn die weiter steigen, sie sollen stagnieren. Wenn sie aber steigen sollten, wäre es wieder ein Thema für höhere Inflation und für höhere Zinsen. Sollten sie sinken, ist es wieder ein Thema für niedrigere Zinsen und wahrscheinlich steigende Kurse. So kann man es angucken, sollte man also beobachten, fällt der PPI, dann heißt das auch wahrscheinlich, dass die Kurse relativ gut reagieren werden. Und das sind die größten Wirtschaftsdaten, der Rest ist eher uninteressant. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.